Ja, liebe Melanie, ich weiß gerade nicht, wo du steckst, aber das Lied ging unter die Haut, Thyssen-Tag for Singer. Und ich wünschte einfach, und das ist auch mein Gebet, dass so wie uns dieses Lied angesprochen hat und wir gemerkt haben, dass der Geist Gottes auch durch diesen musikalischen Beitrag unter uns ist, so wünsche ich auch, dass er jetzt bei jedem Einzelnen von uns ist, dass wir beschenkt werden, wenn wir über Gottes Wort nachdenken. Ja, ich komme sozusagen jetzt aus dem neuen Norden oder ist schon einige Zeit her, aber ich bin, wer mich schon ein bisschen näher kennt, natürlich ein Kind der ehemals russischen Besatzungszone. Und ich bin im Osten groß geworden, im Osten von Deutschland. Und mir werden einige Erinnerungen an meine Kindheit unvergessen bleiben, wenn ich daran denke, wie wir als Familie immer von Dresden aus mit dem Trabi an die Ostsee in den Urlaub fuhren. Und sicherlich wissen die meisten von euch, wie man sich so ein Trabi vorstellen muss. Und ich habe noch drei Geschwister und meine Eltern vorne und wir vier Kinder hinten. Und dann natürlich das Auto bis unters Dach vollgepackt mit Koffern. Und wir haben alle ein Instrument gespielt. Meine Schwester spielte Cello. Ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Trabi dann mit 100 km/h Maximalgeschwindigkeit auf diesen Holperpisten der DDR auf der Straße lag. Und eigentlich war das damals kein ungewöhnlicher Anblick. Und deshalb hat uns das als Familie sehr verwundert, wenn die Insassen der Autos, die uns überholt haben in Lada und Skoda und was es da noch so für tolle Autos gab, wenn die dann so herzhaft über uns gelacht haben. Und wenn wir dann so ein bisschen weiter darüber nachdachten, da fiel uns ein: Mensch, ja, das muss wohl an unserem Aufkleber hinten an der Heckscheibe liegen. Da stand nämlich drauf: Christus, unsere Hoffnung. Und ich kann euch garantieren, wir sind die ganzen Jahre immer sehr wohlbehütet dort oben an der Ostsee angekommen. Und ich weiß nicht, einige von euch werden das wissen, man musste damals auf so einen Trabi 12 bis 18 Jahre warten als Normalsterblicher. Es war damals nicht alles schlecht, denn Pastoren waren keine Normalsterblichen. Die mussten nur 8 bis 10 Jahre auf den Trabi warten. Und obwohl ich eigentlich nie Benzin im Blut hatte, wie man so schön sagt, war ich aber immer mächtig stolz, dass dieser grüne Frosch meines Vaters, so wurde er auch liebevoll genannt, ein Kombi war. Und in diesem Zusammenhang haben sich mir diese Bilder sehr tief eingeprägt, als der eiserne Vorhang dann in Ungarn so langsam löchrig wurde und die ganzen Menschen, meine Landsleute, Trabi, Wartburg, Skoda und wie die Marken alle hießen, einfach achtlos da stehen ließen, um über die Grenze ins gelobte Land zu kommen. Für mich unverständlich, so ein Trabi, ein ganzes Königreich, achtlos stehen gelassen, für offensichtlich etwas viel Besseres. In der biblischen Geschichte, über die ich heute mit euch nachdenken will, da findet auch solch eine Umwandlung statt. Eine Umwertung der Werte. Das, was gerade noch wertvoll war, wird plötzlich schon achtlos stehen gelassen. Wir lesen diese Geschichte in Johannes 4 und ich kann euch gleich sagen, es ist eine Textpredigt. Es lohnt sich also, die Bibel aufzuschlagen, mitzulesen. Johannes 4, und dort möchte ich mit euch zusammen die Verse 1 bis 29 lesen. Johannes 4, die Verse 1 bis 29, und obwohl diese Geschichte bekannt ist, glaube ich, dass sie uns allen, mich ganz besonders eingeschlossen, ganz neu zu einer Quelle der Kraft und des Zuspruchs werden kann. Ich lese ab Vers 1. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Und weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und der gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Vers 23, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Ja, bis hierher erstmal Hausaufgabe für heute Nachmittag. Ihr könnt gerne dann noch weiterlesen. Ja, was an diesem Text mir zuerst in das Auge sticht, das ist die Aussage in Vers 4. Jesus musste durch Samarien reisen. Das war aus geografischer Sicht eigentlich völlig unnötig. Denn wenn man nach Perea wollte, dann hatten die Juden da so einen Schleichweg über Judäa nach Galiläa, weil sie die Samarier so verachteten. Die Juden und die Samariter, die hatten eine starke Feindschaft miteinander und mieden jeden Kontakt. Aber dessen ungeachtet musste Jesus nach Samarien reisen. Er musste diesen Umweg nehmen, weil es dort einen Menschen gab, der in Not war. Weil es dort einen Menschen gab, dem er helfen konnte. Jesus geht Gottes Wege und diese Wege sind immer Wege zu dir und zu mir. Und wenn Gott wirklich Liebe ist, dann ist es nur logisch, dass diese Liebe sich mitteilen muss. Diese Liebe braucht ein Gegenüber und Gottes Liebe ist eine suchende Liebe. Sie sucht dich und sie sucht mich. Und nun wird weiter berichtet, dass Jesus müde wurde. Es ist Mittagszeit und die Sonne steht heiß am Zenit. Wie toll, da ein Brunnen zum Ausruhen. Ja, Gottes Wege mit uns sind mitunter auch Wege, die ermüden können. Die können einen langen Atem erfordern. Kennt ihr das, wenn man sich auf Gottes Wegen wähnt, wenn man meint, dass man gute Wege geht, vielleicht hin zur Vergebung, hin zur Versöhnung, hin zu einem Neuanfang, und trotzdem steckt der Karren fest. Man verliert die Kraft und ermüdet. Oder wenn man vielleicht viele Jahre um ein ernsthaftes Anliegen gebetet hat und es wird vielleicht alles noch schlimmer. Oft ist es genau die Krise und die Ausweglosigkeit, die unseren Blick auf Gott lenkt. Der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Ja, Gottes Wege mit uns können ermüden, aber es sind immer Wege zu einem guten Ziel. Es sind immer Wege an guten Brunnen vorbei. Und das können wir hier in dieser Geschichte lernen. Es sind Wege an Brunnen vorbei, die uns neue Kraft geben wollen. Solch ein Brunnen kann zum Beispiel der Sabbat, der Samstag sein, wo wir hier Gemeinschaft leben, wo wir zusammen über Gottes Wort nachdenken. So ein Brunnen kann ein Lächeln sein, eine nette Geste, eine herzliche Umarmung. Ja, und so kommt es jetzt an diesem altehrwürdigen Brunnen, aus dem schon Jakob und seine Familie sich labte, zu dieser Begegnung mit dieser Frau. Ihr Name wird uns ja nicht berichtet. Und so steht diese namenlose Frau für dich und für mich. Sie ist ein zeitloses Bild für Jesu Interesse an meinem und an deinem Herzen. Und es ist jetzt so spannend zu sehen, wie Jesus mit dieser Frau ins Gespräch kommt, wie er alle bestehenden Konventionen durchbricht, um das Leben dieser Frau, die in so großer seelischer Not war, radikal zu verändern. Sie ist eine Frau, dazu noch eine von den Juden verachtete Samariterin. Und Jesus sieht in ihr den Menschen, den er liebt. Sie ist arm, sonst würde sie vermutlich nicht selber Wasser holen. Jesus will sie reich machen. Sie lebt mit verborgener Schuld und vielen Verletzungen. Jesus will sie heil machen. Wir können an dieser Begebenheit erkennen, dass es für Jesus völlig nebensächlich ist, wer wir sind, was wir getan haben, wie wir behandelt worden sind. Diese Geschichte lehrt, Jesus will dich und mich zu guten Brunnen führen. Wichtig ist nur, dass wir wie diese Frau auch innehalten, dass wir unseren Krug stehen lassen, unsere Geschäftigkeit für einen Moment aufgeben, um der Stimme Jesu zu hören. Jesus will uns beschenken und unser Leben erneuern. Und kein Weg scheint ihn dafür zu beschwerlich oder zu weit zu sein. Und jetzt ist es ganz interessant, in diesem Text zu gucken und zu sehen, wie Jesus jetzt in 5 Schritten die Samariterin dahin bringt, dass sie in ihm den Erlöser, den Erretter erkennt und ihn anbetet. Schritt 1 finden wir in Vers 7. Zuerst sieht die Samariterin nämlich in diesem Jesus nur den Menschen, den durstigen Mann, und eigentlich ignoriert sie ihn. Dass Jesus als eine historische Persönlichkeit gelebt hat, ich denke, das ist den meisten Leuten einsichtig. Aber viel mehr als ein Idealist oder ein Weltverbesserer war er nicht. Das war's dann. Und so bleibt dieser Jesus von vielen Menschen unbeachtet. Dann kommt aber der Schritt 2 in Vers 9. Als sie nämlich erkennt, dass dieser Mensch, dieser durstige Mann, dieser Wanderer ein Jude ist, da geht sie auf Distanz. Was hat dieser Jude mit mir als Samariterin zu tun? Und doch finde ich das so toll, wie Jesus jetzt um ihre Aufmerksamkeit wirbt. Wie Jesus in Hingabe den ersten Schritt geht. Er spricht hier mit einer Frau von schlechtem Ruf. Er geht das Risiko ein, mit dieser Frau gesehen zu werden. Ich bin überzeugt davon, dass auch Jesus heute noch jedem Menschen nachgeht, dass er jeden Menschen anspricht in seinen offenen Lebensfragen, dass Jesus auch heute noch um jeden einzelnen Menschen wirbt, ohne Ansehen der Person, wohl dem, der da auch bereit ist, von Jesus zu lernen. Kommen wir zu Schritt 3 in Vers 11 und 12. Als Jesus ihr jetzt dieses lebendige Wasser anbietet, da meint sie in ihm einen jüdischen Lehrer, einen Rabbi zu erkennen. Und sie nimmt ihn in eine Art Kreuzverhör. Und Jesus hört ihr zu. Seine Aufmerksamkeit löst ihre Zunge. Er kann zuhören, dieser Jesus, und er gewinnt ihr Vertrauen. Jesus hat Geduld, wenn die Frau noch immer von diesem wirklichen Wasser spricht, während Jesus doch schon längst an ewige Werte denkt und den Heiligen Geist. Denn diese Worte Wasser und Geist, die sind im Hebräischen und auch im Griechischen sehr eng miteinander verknüpft. Ja, die Frage, die ich mir an dieser Stelle stelle, ist folgende. Aus welchen Brunnen schöpfe ich in meinem Leben? Welche Kräfte treiben mein Leben an? Sind die Brunnen, aus denen ich schöpfe, in der Lage, den Durst, die Sehnsucht in meinem Herzen zu stillen? Oder ist es so, wie der Kirchenvater Augustinus in seinen Bekenntnissen gesagt hat: O Herr, zu dir hin hast du uns geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Die Brunnen dieser Welt sind trügerisch und begrenzt. Das Wasser, obwohl es oft so viel verspricht, ist mitunter doch sehr unbekömmlich. Ich musste an eine Begebenheit denken, die ich in Afrika gemacht habe. Ich war mal da länger unterwegs und war in Nigeria. Und da hatte ich eine sehr lange Busfahrt vor mir bei furchtbarer Hitze. Es gab keine Klimaanlage und meine Wasservorräte, die waren sehr schnell erschöpft. Und ich weiß noch, als ich dann viele Stunden Durst erlitten habe, ich glaube, vorher wusste ich nicht, was Durst ist, da kamen wir an einen Stopp und da kamen lauter kleine Kinder auf den Bus zugerannt und die verkauften Wasser in so kleinen Plastikbeuteln. So einfach Wasser in Plastikbeutel und dann durchsichtige Plastiktüten und dann zugemacht. Und ich weiß noch, wie verheißungsvoll diese Tüten in der Sonne funkelten und wie gierig ich auf dieses Wasser war. Und ich habe natürlich gleich zugegriffen und habe mir da Wasser besorgt und gierig in diese Plastiktüte reingebissen und das Wasser rausgesaugt. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, um wie viel entsetzter ich war, als ich gesehen habe, dass meine Nachbarn rechts und links von mir diese Wassertüten erstmal kritisch in die Sonne hielten und sie dann fluchend wieder aus dem Busfenster warfen. Die Brunnen, aus denen wir schöpfen, können kontaminiert sein, sie können unbrauchbar, sie können vergiftet sein. Eigentlich musste ich dort jeden Wassertropfen filtern. Ich hatte da so einen schönen Katadyn-Wasserfilter. Alleine die Gier und der Durst haben mich dazu verleitet, dieses Wasser in mich hineinzusaugen. Die Wasserquellen, die Brunnen, aus denen wir schöpfen, aus denen ich auch in meinem Leben immer wieder schöpfe, können nicht mitunter das versprechen oder das halten, was sie versprechen. Die Segnungen des lebendigen Wassers, das Jesus uns geben will, reichen bis in die Ewigkeit. Das lesen wir in Vers 14. Und jetzt kommen wir zu Schritt 4. Jesus erklärt jetzt der Frau, dass der Heilige Geist eigentlich diese Quelle in uns ist, aus der wir ewig schöpfen können. Dass wir durch diese Quelle ständig Erneuerung erfahren können. Und ich stelle mir das persönlich so vor, dass der Heilige Geist in unserem Leben wie ein innerer Kompass sein will, der uns zu unserem Leben eine gute Richtung gibt, der uns zu guten Brunnen führen will, der uns zu guten Entscheidungen führen will. Und dann, nachdem er diese wunderbare Zukunft in Aussicht gestellt hat, da bringt Jesus den dunklen Teil des Lebens dieser Frau ans Licht. Ich weiß nicht, ich wohne als Junggeselle so die letzten 4 Jahre und wenn ich dann mal meine Bude sauber mache, bin ich immer ganz stolz, wenn mein Teppich, mein raumfüllender Teppich gesaugt ist und so die ganzen sichtbaren Fusseln dann so weg sind, dann denke ich eigentlich, meine Bude ist sauber und fühle mich eigentlich ganz wohl. Aber jetzt im Frühjahr habe ich den Teppich dann doch mal über die Teppichstange gehangen und mit so einem Besenklopfer ausgeklopft. Es war entsetzlich, es war furchtbar, musste die Augen zukneifen und bin fast in dieser Staubwolke untergegangen. Für die Samariterin ist das, was Jesus jetzt hier mit ihr anstellt, eigentlich Gericht. Für das, was die Samariterin jetzt hier erlebt, ist es eigentlich so, dass Jesus jetzt die dunkle Seite ihres Lebens nach außen kehrt. Aber er tut es nicht, um sie zu verdammen, sondern er tut es, um sie zu erlösen. Ich denke, dass Gericht und Gnade bei Jesus immer zusammengehören. Und dass es theologisch unredlich ist, wenn wir das zu trennen versuchen, was in der Bibel eigentlich untrennbar zusammengehört. Jetzt war kein Platz mehr für Augenwischerei, für Schönrederei. Wahre Liebe hat auch den Mut, Dinge anzusprechen. Jesus legt jetzt den Finger in die Wunden dieser Frau, aber er tut es nicht, um sie bloßzustellen, sondern er tut es, um sie zu heilen. Und Jesus macht hier ganz unmissverständlich klar, dass in ihrem Leben Dinge für quer liegen. 5 Männer hast du gehabt, Vers 18, und mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Für das, was Jesus hier anspricht, für ihn riecht das eigentlich sehr stark nach Schmerz, nach Einsamkeit, nach verletzten Gefühlen, nach verfehltem Leben. Kennen wir das? Wenn sich glitzerndes Tütenwasser, auf welches unsere ganze Sehnsucht vielleicht ruht oder unsere ganze Sehnsucht gerichtet ist, plötzlich als unbrauchbar herausstellt, als dekadent, als zerstörerisch. Und plötzlich stehen wir vor dem Scherbenhaufen trügerischer Brunnen. Als die Samariterin diesen liebenden Blick Jesus spürt, ich versuche mir das so vorzustellen, der bis tief in ihr Herz hineingeht, da bleibt ihr der Aufschrei, dass Jesus sich doch bitteschön nicht in ihre Privatsphäre einzumischen hätte, im Halse stecken und sie fasst Vertrauen zu diesem Mann. Herr, Vers 19, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus konnte in die verborgenste Kammer ihres Herzens schauen. Und für Jesus ist das, was jetzt hier passiert, keine Plauderstunde, weil er mit dieser Frau ein Ziel vor Augen hat. Das Heil für den Menschen. Und so weckt jetzt Jesus in ihr über das belastete Gewissen ein geistliches Verlangen nach ihm. Da, wo Schuld bekannt wird, da wartet die Heilung, der Neuanfang. Und jetzt will sie von diesem Propheten mehr wissen, nämlich das Geheimnis echter Anbetung. Und sie, da kommt es zu so einer kleinen theologischen Auseinandersetzung, wo ist jetzt der Berg oder die Stätte wahrer Anbetung, auf dem Berg Gerizim, wie die Samarier dachten, oder in Jerusalem auf dem Berg Moria. Und Jesus sagt ihr, das ist völlig unwichtig, wo wir anbeten, es ist entscheidend, wen wir anbeten. Vers 23, wahre Anbeter beten nicht sich selbst, nicht ein Idol oder sonst irgendetwas an, sondern den himmlischen Vater, ihren Schöpfer, ihren Retter im Geist und in der Wahrheit. Und jetzt in den folgenden Versen 25 bis 26, da vollzieht sich der Schritt 5. Die Frau erkennt in diesem Jesus den Messias, den Gesandten Gottes, und sie glaubt an ihn. Ich bin der Messias, auf den du wartest. Unglaublich, jetzt lässt Jesus die Katze aus dem Sack. Indem er diese Worte, ich bin, ausspricht, da verwendet er den Namen, den sich Gott eigentlich im Alten Testament gab. Das gibt der griechische Grundtext, macht das sehr schön deutlich. Wir finden das in 2. Mose 3, Vers 14. Jesus, der sagt hier eigentlich der Samariterin, ich bin, ist eigentlich Jahwe, der mit dir spricht. Ich bin Jahwe, der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments, das sind eins. Und die Samariterin, als sie das begreift, da passiert etwas Unfassbares, eine radikale Veränderung. Und für mich drückt sich das so poesievoll in diesem leeren Krug aus, der da so plötzlich einsam und verlassen vor den Toren von dieser Stadt Sichem stehen bleibt. Völlig vergessen, leer. Eine Frau lässt ihn stehen, die in der Begegnung mit Jesus lebendiges Wasser gefunden hat. Jesus hat ihr auf unwiderstehliche Art und Weise gesagt, wer sie in Wirklichkeit war. Das Gespräch mit diesem Unbekannten reduzierte sich auf die Echtheit ihres Verlangens. Und in dem Moment vergisst die Frau das Wasser fürs Mittagessen. Das Herz, das ist ihr so voll, dass sie den Krug und das Mittagessen vergisst. Alle ihre Gedanken, die werden jetzt auf einen Gedanken reduziert, nämlich den Namen Jesu in ihrer Stadt zu verkündigen. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich finde das krass, das ist für mich, ja, Erweckung, echter Glaube. Und nun vollzieht sich eine ganz neue Rangordnung in ihrem Denken, die das Ergriffensein von diesem Jesus schenkt. Die Umwertung aller Werte durch diese echte Begegnung mit diesem Jesus. Die Brunnen dieser Welt sind plötzlich keinen Blick mehr wert. Lebendiges Wasser, Leben sind tiefes Berührtsein von der Macht und Liebe Jesu, verändern alles. Und wer das erleben darf, das sind die schönsten Momente im Leben eines Menschen. Und ich frage noch einmal, wie ist das mit den leeren Krügen bei uns? Sind sie auch leer, weil wir Geschmack gefunden haben an diesem Lebenswasser, das uns Jesus anbietet? Kennt ihr das, wenn man nach Dingen einfach kein Verlangen mehr hat, die einem gerade noch ganz viel bedeutet haben? Weil man vielleicht im Bilde gesprochen an Trabi, Wartburg und Co. einfach keinen Gefallen mehr hat. Weil man plötzlich merkt, das Alte kann meinen Durst nicht stillen. Meine Sehnsucht nach erfülltem, glücklichem Leben. Ja, es macht mich krank, mich, meine Beziehungen, meine Existenz aus falschen Brunnen zu schöpfen. Und genau an diesem Punkt fängt etwas ganz Neues an. Und wir können es nennen, wie wir wollen, meinetwegen Erweckung. Ich wünsche sie mir, ich wünsche sie uns. Aus alt wird neu, Lebenssinn und Freude, Heil, ein Leben nach dem Kompass Jesu. Leere Krüge vor unserer Haustür, aber bis an den Rand gefüllte Herzen geschenkter Freude, weil wir ein Geheimnis mit Jesus haben. Amen.